Ich darf zu Beginn den Text lesen, der der heutigen Bibelstunde zugrunde liegt. Ich lese aus der Übersetzung von Wolfgang Einert. Kennt ihr den? Den Wolfgang Einert, hier vorne sitzt er. Ja, wir sind gespannt, was er uns zu sagen hat, aber zuerst der Text aus 1. Johannes 2, 18 bis 23. 1. Johannes 2, 18 bis 23. Knäblein, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind auch jetzt viele Antichristen geworden, weshalb wir wissen, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, wären sie wohl bei uns geblieben. Aber es geschah, auf dass sie offenbart würden, dass sie nicht alle von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und nehmt es alle wahr. Ich schrieb euch nicht, weil ihr die Wahrheit nicht wahrnehmt, sondern weil ihr sie wahrnehmt und weil jegliche Lüge nicht aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dies ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat aber auch den Vater nicht. Der, der den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Soweit der Bibeltext.
Das Thema hätte ich eigentlich zuletzt machen müssen. Es ist die letzte Stunde, wir haben ja noch einige Stunden vor uns. Aber von der Textfolge her ist es wohl passend. Also Johannes lebt ja noch im jüdischen Religionssystem. Und das jüdische Religionssystem ging zu Ende, war zu erkennen. Es gibt ja verschiedene Datierungen, wann Johannes das geschrieben hat. Ich bin für die Frühdatierung, aus bestimmten Gründen wäre jetzt ein Thema extra. Wichtig ist, dass wir sehen können, aufgrund der Textdarstellung hier auch, dass wir sozusagen in einer vergleichbaren Zeit leben. Ich will euch ein paar Schlagworte nennen. Wir haben kürzlich den Beschluss gehabt der Politik, dass es eine Ehe für alle gibt. Oder wir kennen die Frühsexualisierung unserer Kinder. Das sind Lehrpläne in den Schulen, besonders in Hessen, wo ich herkomme. Deshalb weiß ich das. Es gibt es auch woanders, auch in der Schweiz, ist nicht ausgenommen davon. Oder wenn ich an das Gender Mainstreaming denke, also die Genderisierung unserer Sprache, die Genderisierung von Spielplätzen, Ampeln, Toiletten, geschlechtsneutrale Toiletten kosten einen Haufen Geld. Also wenn ich auf die Toilette will und nicht genau weiß, bin ich Mann oder Frau, gell, müsste ich eine extra Toilette haben. Es gibt Studiengänge, die werden gendergerecht ausgedrückt. Die deutsche Sprache wird genderisiert. Studenten und Studentinnen und was da alles gibt, dieses Innen, I, das Große, das steht in keinem Duden. Gell? Und noch vieler anderer Blödsinn aus einer normalen menschlichen Sicht. Das Schlimme ist aber, oder das Allerschlimmste, dass man diesen Genderismus, so diesen Genderwahn auch noch in die Bibel trägt. Da wird Gott zur Mutter gemacht, weil eben der weibliche Teil wohl fehlt. Es geht so weit, dass man den Gesalbten leugnet, dass er der Gottessohn sei, dass er der Retter sei. Und deswegen könnten wir sagen, es ist auch für uns die letzte Stunde. Wer mich kennt, weiß, dass ich die Verse gerne so der Reihe nach durchgehe und die Höhepunkte daraus etwas darlegen will. Das machen wir auch heute Abend. Und wir haben ja eben den Text gehört und im Vers 18 sagt der Johannes, Kneblein, es ist die letzte Stunde und ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind auch jetzt viele Antichristen geworden, weshalb wir wissen, dass es die letzte Stunde ist. Grundsätzlich gesagt, Antichrist, ab wann kann es einen Antichristen geben? Nachdem es einen Christus gegeben hat. Gell? Vorher wäre das sinnlos, nur zur zeitlichen Einordnung. Interessant ist auch, und das will ich euch auch noch hier darlegen, was ist denn eine Stunde, biblisch betrachtet eine Stunde? Ja, wir kennen auch den Spruch, ja, es war eine schwere Stunde, gell, als ich im Krankenhaus war oder irgend sowas. Das ist also nicht zeitlich definiert nach Minuten, sondern wenn wir mal durch die Stundenbezeichnungen der Schrift gehen, das fängt zum Beispiel ein Hinweis im Hesekiel, Kapitel 4, Vers 6, dass ein prophetischer Tag ist ein Jahr lang. Also wenn ein Tag ein Jahr lang ist, müsste man fragen, wie lange ist dann eine Stunde? Der Tag hat 24 Stunden. Wenn ich also den Tag durch 24 teile und der Tag ist ein Jahr, dann kommen dabei 15 Tage raus. Das heißt, eine prophetische Stunde beim Hesekiel wären 15 Tage. Jetzt haben wir beim Petrus eine Steigerung, der spricht von 1000 Jahren, ein Tag wie 1000 Jahre oder 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt also, wenn ich das durch 24 teile, da komme ich auf 41,6 Jahre für eine Stunde. Gell? Aber es gibt noch einen längeren prophetischen Tag, da steht im Psalm 90,4, da heißt es, dass ein Tag wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag und wie eine Wache in der Nacht. Jetzt haben wir ja vier Nachtwachen. Vier, ja. Und einen Tag wird also heißen, fünf Zeiteinheiten, spricht hier Psalm 90,4 an. Und damit ist klar, das ist 5000 Jahre. 5000 Jahre wären. Und diese 5000 Jahre durch 24 bin ich bei 208 Jahren für eine Stunde. Ja, das ist eine Zahlenspielerei, kannst du jetzt sagen, gell? Klingt interessant. Es geht nur darum, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, dass die Stunde in der Prophetie nichts mit unserer Stunde mit 60 Minuten zu tun hat. Es gibt ja noch einen verkürzten Tag, die Verkürzung auf 3,5. Das haben wir in der Enthüllung, oder wenn Jesus sagt in Markus 13,20, wenn die Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch gerettet. Also der biblisch-prophetisch verkürzte Tag besteht aus 3,5 Jahren. Wie lange ist da eine Stunde? Du brauchst keinen Taschenrechner, ich habe es schon ausgerechnet. Das sind 52,5 Tage. Also du siehst, wir haben hier vier verschiedene Stundenlängen. Jetzt gibt es aber noch einen Stundenbegriff in der Schrift, oder die Stunde wird noch mit anderen Begebenheiten in Verbindung gebracht. Zum Beispiel Philemon hatte ja den Sklaven Onesimus. Und da sagt Paulus, er ist für eine Stunde von dir getrennt, damit du ihn für äonisch besitzt. Und würde also heißen, die Stunde hier betrifft die Zeit, die er mit Paulus im Gefängnis gewesen ist, zum Beispiel. Da wissen wir nicht, wie lange das gewesen ist. Oder wir kennen die Stunde der Versuchung aus der Enthüllung. Kapitel 3, Vers 10. Enthüllung heißt Offenbarung, umgedreht Offenbarung heißt Enthüllung. Offenbarung ist eigentlich das falsche Wort. Apokalypse heißt Hüllen hinwegnahme. Offenbarung hat es mit Licht zu tun. Dann müsste also, es ist ein anderes griechisches Wort, wenn was offenbart wird. Also in der Enthüllung haben wir die Stunde der Versuchung, die Stunde des Gerichts, die Stunde der Ernte und die Stunde der Regentschaft der zehn Hörner. Und wir haben auch die Stunde des Gerichts an Babylon der Großen. Das sind alles unterschiedliche Zeiträume, die mit Stunde bezeichnet werden. Ja, gibt noch was zum Lachen, gell? Ja, Daniel hat ja gesagt, wir sollen ab und zu mal lachen in der Bibelstunde. Es wäre jetzt so eine Stelle. Die Frage ist, warum können Engel keine Frauen sein, gell? Das steht in Enthüllung 14, 15, in Enthüllung 8, Vers 1, Entschuldigung. Sie schwiegen bei einer halben Stunde. Gell? Jetzt gibt es natürlich auch geschwätzige Männer, gell? Das soll jetzt keine Diskriminierung sein. Gell? Also, ihr seht, der Stundenbegriff ist sehr vielfältig und wir können das nicht an einer ganz bestimmten Zeit festmachen. Was hier auffällt beim Johannes, ist zweifellos, dass es um das Ende des Hauses Juda ging, Zerstörung des Tempels im Jahre 70. Und ich glaube, wenn es um die Datierung geht, dass er hier von der letzten Stunde des jüdischen Systems spricht, weil er die Zerstörung des Tempels ja nicht erwähnt, in seinen Briefen nicht und auch nicht im Evangelium. Ich weiß, dass es da andere Sichtweisen gibt. Wir müssen uns da nicht streiten, früher oder später Datierung. Ich mache es am Inhalt fest und gehe davon aus, dass das stimmen muss. Auch mit der letzten Stunde würde das passen. Und was den Antichristen angeht, das ist ja jemand, der ist ja gegen den Gesalbten, das wäre eine Sicht, oder eine zweite Sicht, anstatt des Gesalbten. Das Anti, das Griechische, heißt ja gegen oder anstatt. Würde also bedeuten, dass auch in der Zukunft, die wir erwarten, gegen Ende dieses Systems, es ja wieder einen Antichristen gibt, nicht nur viele, wie Johannes sagt, die vielen gibt es schon immer, aber einen, der sich dann auch in den Tempel Gottes setzt, sich für Gott ausgibt und der müsste nach allem, was man vielleicht heilsgeschichtlich in Betracht ziehen kann, auch aus Juda sein, damit er von den Juden in Anführungszeichen akzeptiert wird oder er sie irreführen kann. So jemand müsste seinen Stammbaum sicher nachweisen, damit er diese Stelle einnehmen kann. Und alle das auch akzeptieren. Ich will mal drei Verse lesen aus dem ersten Johannesbrief, die uns dieses Antichristliche etwas erläutern. Es ist mit einem ganz bestimmten Begriff auch verbunden, der mir sehr wichtig ist, ich werde es gleich sehen beim Lesen, und der oft, wie ich meine, verkannt wird aufgrund der weitreichenden Bedeutung, die er wohl hat, wenn wir heilsgeschichtlich denken gelernt haben. 1. Johannes 4, Vers 3 wäre einer der Verse. Da schreibt Johannes, und jeder Geist, der nicht Jesus, den Herrn, als im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristus, zu welchem ihr gehört habt, dass er kommt und nun schon ist er in dem Kosmos. Wir haben ja von Daniel schon gehört, diese Fleischwerdung und das antichristliche Denken in Verbindung mit den sogenannten gnostischen Leuten war ja das, dass sie gesagt haben, ein Gott als Geist wird nie sich ins Fleisch begeben, weil Fleisch ist negativ und Geist ist was Positives. Aber hier, das war ja der Grund auch mit, warum Johannes so viel Wert darauf gelegt hat, ist mir noch ein Wort wichtig, nämlich, dass jemand nicht bekennt, also dieses griechische Bekennen, das wird uns noch öfter begegnen in meinen Wortdiensten. Das griechische Bekennen heißt ja Homo Logeo. Was Homo ist, wissen wir alle, gell, was Gleiches. Und Lego heißt sagen, Logos ist das Wort. Würde also heißen, wenn jemand bekennt, dann müsste er das im biblischen Sinne mit den gleichen Worten der Schrift machen. Es nutzt also nichts, wenn ich sage, ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Das habe ich früher als Zeuge Jehovas auch gesagt und habe gemeint, es sei ein geschaffener Engel. Also das ist ein Riesenunterschied. Ich muss das mit den gleichen Worten der Schrift sagen. Dann ist das Bekennen biblisch in Ordnung. Das müsste man genau nachforschen. Wie schildert die Schrift das ins Fleisch kommen des Sohnes Gottes? Mit welcher Auswirkung die das hat? Welche Auswirkung hat dieses Fleisch, in das er gekommen ist? Und wenn ich mich mit den gleichen Worten der heilsgeschichtlichen Auswirkung dieses Fleisch bekenne des Christus, dann ist das Bekenntnis nicht wortgemäß. Später mehr dazu. Im zweiten Johannesbrief, im Vers 7, haben wir eine ähnliche Äußerung von Johannes. sagt er, denn viele Irreführende sind in den Kosmos ausgegangen, die nicht Jesus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Irreführende und Antichristus. Das ist im Grunde der gleiche Text im zweiten Brief. Daran sieht man, wie Daniel schon betont hat, dass dem Johannes das ganz wichtig war, die Glaubenden darüber zu informieren, dass es Irreführende gibt, die die Wahrheit benutzen, um zu lügen. Das machen Sekten bis heute. Ich habe nachher noch ein Beispiel. Oder morgen. Ich habe so viele Wortdienste gehabt die letzte Zeit, dass ich manchmal durcheinander komme. Geht dir das auch so? Du denkst, wann habe ich denn das gesagt? Oder wo steht denn das in welchem Manuskript? Gell? Ich bin schon seniert, ich weiß ja nicht. Gell? Also auf jeden Fall, wir reden noch darüber. Aber Johannes war nicht der Einzige. Auch die anderen Apostel waren ähnlicher Meinung. Und ich will euch mal was von Petrus vorlesen, in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1. Der hat es auch so gesehen. Und wir dürfen ja, wie auch heute schon gehört, nicht die Schrift jetzt so aufteilen, dass wir sagen, ja, das ist für uns und das ist nicht für uns, sondern wir brauchen die gesamte Schrift. Und wie Daniel richtig gesagt hat, Altes Testament mit der Brille des Neuen lesen, dann wird das rund. Und im Neuen Testament brauchen wir alles, weil Petrus hat Sachen gesagt, die wir bei Paulus nicht finden. Und ohne diese Information würden uns wichtige Eckpunkte in der Heilsgeschichte fehlen. 2. Petrus 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten in dem Volk, er redet von Israel, wie auch unter euch jetzt den Glaubenden falsche Lehrer sein werden, die Sekten des Verderbens nebeneinführen werden und den Gebieter, er meint Jesus, der sie erkauft hat, verleugnen, schnelles Verderben über sich selbst bringend. Ja, das ist typisches Sektendenken. Das Sektendenken, egal auf welcher Ebene das stattfindet, heißt, wir haben Recht und die anderen haben Unrecht. Und wenn wir Recht haben, dann musst du jetzt so denken wie wir, damit du zu deinem Heilsziel gelangst. Also so ein Selbstherrlichkeitsanspruch, den, seit ich die Sektenerfahrung gemacht habe, lehne ich den total ab. Das gibt es gelegentlich auch in unseren Kreisen. Ich will das ganz weit fassen. Gell? Dass da Einzelne sind, die der Meinung sind, nur sie wissen ganz genau, wie die Heilsgeschichte funktioniert. Und ich habe schon mal zu einem gesagt, danke deinem Gott, dass er dir gesagt hat, dass nur du Recht hast. Und damit war das Gespräch beendet. Ich finde das unverschämt, gell? Rein menschlich gesprochen. Ist hier einer, der alles weiß? Keine Hand, gell? Also, wir lernen doch voneinander. Wir kennen uns jetzt wie viele Jahre? 20 oder wie viel? 94 hast du gesagt. Das sind sogar mehr, gell? Fast nicht zum Aushalten. Also wir haben viel voneinander gelernt, obwohl wir ganz andere Wege gehen, oft jetzt rein buchstäblich. Gell? Also das gehört dazu. Und ich kann von jedem Bruder was lernen, auch wenn er heilsgeschichtlich teilweise anderer Meinung ist. Und deswegen finde ich, wenn wir in Wortdiensten sitzen, muss ich auf den Moment warten, wo es bei mir Klick macht oder klingelt und dann nehme ich was mit nach Hause. Das kann sein, dass das nur ein Gedanke ist von der ganzen Predigt. Könnte sein. Aber ich lehne es ab, zu sagen, was der erzählt, interessiert mich nicht und ich mache inzwischen was anderes. Ja, dann bleib daheim, gell? Dann musst du hier nicht herkommen. Wenn ich schon daher komme, dann will ich von dem, der hier redet, auch etwas mitnehmen können. Ist ja nicht sein Wort, hoffentlich, sondern das Wort des Herrn, was er hier bringen darf. Also wir lernen von allen etwas. Ich habe die letzten 2 Stunden auch schon was gelernt, gell? Und ja, ist so. Und von daher finde ich das wichtig, dass wir nicht dieses Sektierische wachsen lassen bei uns. Die Lehrbrüder sind ja besonders anfällig dafür, zu sagen, ich habe es jetzt geschnallt, gell? Und die anderen haben alle Unrecht. Vorsicht. Es gab mal einen weisen deutschen Dichter, den habt ihr alle schon gehört, ich glaube, der hieß Johann Wolfgang von Goethe, gell? Der hat gesagt, je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und wer gründlich Bibel studiert, wird zur selben Einsicht gelangen. Vor vielen Jahren hat mir mal ein Bruder gesagt, das meiste wissen wir schon. Da ist er ein bisschen gut dran, gell? Weil ich weiß das meiste noch nicht. Und ich finde, er hat vielleicht nicht nachgedacht. Nur wir müssen uns das mal vergewissern oder vergegenwärtigen oder uns das zusprechen. Und da muss auch drüber geredet werden. Niemand, auch dir, die hier die Predigten halten in den Freizeiten, wissen alles. Das gibt's nicht. Wir haben nachher noch einen Bibeltext, gell, der uns das scheinbar suggeriert. Nein, alles Wissen, in allem Recht haben, ist kein schriftgemäßes Bekennen des Christus und damit antichristliches Denken. Es ist eine ganz gefährliche Sache, dieses Grundtextwort hier misszuverstehen. Homo logeo, mit gleichen Worten sagen. Deswegen sagte Jakobus, es sollen nicht viele von euch meine Brüder Lehrer sein. Gell? Und ich weiß, wie gefährlich das ist. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Daniel vielleicht auch nicht. Sondern das ist an uns herangetragen worden. Man hat uns gefragt, ob man denn nicht mal sowas machen würde. Und dann haben wir halt ja gesagt. Gell? Und dann kommt eins zum anderen. Und das ist auch gut so. Weil die sich das nehmen, werden dann zu Antichristen in ihrer Argumentation, weil sie das Wort bekennen, falsch verstehen oder überhaupt nicht verstehen. Und deswegen kann er hier im nächsten Vers sagen, 19, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, wären sie wohl bei uns geblieben. Aber es geschah, dass sie offenbart würden, dass sie nicht alle von uns sind. Ja, also, er macht hier viermal nicht, gell? Also das ist interessant, die beeindruckend klar macht Johannes hier deutlich, was da abläuft. Wir, die örtliche Ekklesia, nochmal ein kleiner Ausflug, der ist wichtig. Paulus unterscheidet zwischen der örtlichen Ekklesia, der Herausgerufenen, und der Ekklesia des Leibes. Also wir sind heute Abend hier eine örtliche Ekklesia, oder da, wo du herkommst, ist die. Und in dieser Versammlung sind vermutlich nicht alle Glieder am Leib des Christus. Das wissen wir nicht. Könnte aber auch sein, gell? Wäre schön. Also, wenn es um die Ekklesia des Ortes geht, da sagt hier ja Johannes, sie waren mit uns, wirklich, sie waren mit uns, aber sie waren nicht aus uns. Merkst du den Unterschied? Von uns haben wir übersetzt, da steht im Griechischen aus, gell? Sie waren nicht aus uns. Denn wenn sie aus uns gewesen wären, wären sie noch mit uns. Und habt ihr das noch nie erlebt, dass Lehrbrüder plötzlich andere Wege gehen oder auch Teilnehmer plötzlich andere Wege gehen? Sie haben neue Erkenntnisse. Ich kenne einen Bruder, der hat viele Jahre mit ganz prominenten Lehrbrüdern gearbeitet, in Anführungszeichen, ist dann bei mir gelandet. Wir haben 5 Jahre lang am Telefon gezackert und plötzlich ruft er mich an und sagt, ich werde jetzt Katholik, weil das sind die Einzigen, die alle einer Meinung sind. So kann es auch gehen, gell? Und sehr verwunderlich, aber daran erkennen wir, es gibt welche, die waren mit uns, aber nicht aus uns. Und um die geht es ja. Als Paulus sich verabschiedet hat von den Ältesten in Miletos und hat noch die Ältesten von Ephesus dazu geholt, schreibt er ja in Apostelgeschichte 20 im Vers 30, der Lukas uns das auf. Und da heißt es, was Paulus prophezeit hat. Er hat gesagt zu den Ältesten, und aus euch selber werden Männer aufstehen, die durch verdrehte Lehren sprechen, um die Lernenden wegzureisen hinter sich selber her. Haben wir alles schon erlebt. Okay. Und hochgradige Lehrbrüder, wo man hätte den Hut vorziehen können, sind eines Tages abgeschwenkt und haben mit neuen Lehren ihre Anhänger, Anführungszeichen, hinter sich hergezogen. Das ist ein Effekt, den gibt es schon seit 2000 Jahren, mehr oder weniger intensiv. Also, wenn er hier sagt, sie wären bei uns geblieben, Dann müssen wir also sagen, alle, die bei uns bleiben und Teil der Ekklesia sind, gehören offensichtlich dazu. Und meine Rede ist ja schon seit vielen Jahren, ich muss das nicht beurteilen, ich muss auch nicht jetzt jeden Einzelnen prüfen, wie das gelegentlich auch gemacht wird in sektiererischen Gemeinden, sondern ich muss das Wort wortgemäß verkünden oder wortgemäß bekennen. Gell? Und dann werden automatisch die, die dem Wort zugeordnet sind, werden kommen. Und die dem Wort nicht zugeordnet sind, die gehen weg. Wir haben jetzt seit 1994, im selben Jahr, wo ich den Daniel kennengelernt habe, haben wir eine eigene, in Anführungszeichen, Versammlung, Gemeinde, Gruppe, die sich zweimal im Monat sonntags früh trifft zum Gottesdienst. Ach, was meinst du, wer da schon alles da war? Gell? Und was meinst du, welche Leute gekommen sind, wo ich gedacht habe, die sind das nächste Mal nicht mehr dabei. Die sitzen heute noch dort. Gell? Also wir können das nicht beurteilen. Der Herr beurteilt das. Das lebende Wort entscheidet, wer wann wohin geht. Aber Voraussetzung ist, dass wir das Wort wortgemäß verkünden. Dann werden sie auch bei uns bleiben. Wichtig ist noch ein Wort Jesu, Johannes 6, 37, sagt er, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommend eintreffen. Und der, der zu mir kommt, den werde ich keinesfalls nach draußen hinauswerfen. Also, wer entscheidet letztendlich? Christus ist das lebende Wort, aber das habe ich gerade gesprochen, aber er macht das, was der Vater ihm vormacht, hat Daniel gesagt. Oder anders ausgedrückt, der Vater entscheidet, zu wem der Sohn, wer zum Sohn kommt. Ja. Und deswegen sagt er hier, der Vater gibt mir die und die werde ich nicht hinausstoßen. Es gibt also auch welche, der Vater nicht gegeben hat, logischerweise. Und die nicht gegebenen, die gehen auch von selber wieder weg. Also wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen machen. Wenn du eine Gruppe leidest, wie auch immer, dann bleib worttreu. Bleib einfach worttreu. Den Rest macht der Herr. Und dann haben wir auch keine antichristlichen Bestrebungen in unserer Gemeinde oder nur kurzzeitig, weil die das nicht lange aushalten. Und der Hebräerbriefschreiber sagt dazu, was dann gilt, Hebräer 3, Vers 14, denn wir sind Mitteilhaber des Christus geworden, wann? Wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zur Vollendigung bestätigt herabhaben. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, wer das erste Mal hört. Aber du musst ja irgendwann mal anfangen, gell? Wörtlich zu lesen. Also das, was uns ins Herz gelegt ist, diese anfängliche Zuversicht, die wir in Christus haben, wenn wir die bis zur Vollendigung von oben her bestätigt haben, das kannst nur du wissen für dich alleine, ob das so ist, dann weißt du, ich gehöre dazu. Ach, ist das schön, gell? Das Wort bestätigt uns, dass wir Teil der Ekklesia sind und mit antichristlichen Gedanken nichts zu tun haben. Ja, was Besseres kann ja nicht passieren. Gell? Du musst es nur merken, du musst darauf achten, du musst dir das sagen lassen, deswegen sind wir doch hier, du musst dir das zusprechen lassen. Und deswegen sagt ja Paulus an die Korinther, war ein ganz wilder Haufen zum Teil, da schreibt in 1. Korinther 11, 19, es müssen unter euch Sekten sein. Warum? Damit die Bewährten offenbar werden. Was passiert denn in der Gruppe, wenn da ein oder zwei Leute jetzt sektierische Gedanken verbreiten und die anderen sind worttreu? Die sektierisch Denkenden werden nicht lange dort bleiben können. Die werden nämlich offenbar. Und die treue Gruppe ist so stark, nicht weil die sagt, mach dich ab, hast dir Hausverbot, brauchen wir gar nicht machen. Die ist so stark in ihrem Christusvertrauen und in ihrem Christsein, dem wirklichen Bekennen der Schrift, dass die anderen das gar nicht mehr aushalten. Gell? Du musst keinen rauswerfen, der geht von ganz alleine. Habe ich alles schon erlebt. Und deswegen, da wo man das nicht macht, und so einen Fall kenne ich auch, wo man die Leute selber rausschmeißt, wirft man den Falschen unter Umständen raus. Und die Verantwortung möchte ich nicht tragen. Ich möchte, dass das Wort das entscheidet. Das lebende Wort entscheidet, wer hier antichristlich denkt. Und von daher ist nochmal 2. Johannes wichtig, 2. Johannes 7, die 2. Johannesbrief hat nur ein Kapitel, die Verse 7 bis 11. Das ist ja so ein Text, der auch aus meiner alten Sektenvergangenheit immer so eine Rolle gespielt hat. Ich will euch das mal vorlesen, ganz genussvoll und langsam, weil der Johannes äußert hier ganz knallharte Wahrheiten, die, ja, hör einfach zu. So, er sagt hier, denn viele Irreführende, den Teil habe ich schon mal zitiert, sind in den Kosmos ausgegangen, die nicht Jesus im Fleisch gekommen bekennen, dies ist der Irreführende und Antichrist, das Stück kennen wir schon. Blickt auf euch selbst, auf dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn davon nehmt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Der in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, nehmt ihn nicht hinein ins Haus und sagt ihm auch nicht einen Freudengruß, denn der ihm einen Freudengruß sagt, hat Gemeinschaft mit seinen bösen Werken. Jetzt, auch wenn dem Walter das nicht gefällt, ich muss mal nochmal auf meine alte Religion zu sprechen kommen, gell? Da kommst du jetzt nicht dran vorbei. Die haben nämlich immer gesagt, wenn jemand kommt und diese Lehre nicht bringt, und die meinen damit die Lehre des Wachturms, gell? Dann nimm ihn nicht in dein Haus auf. Steht das hier? Ich habe ja nichts von Wachturm gelesen. Ja, stimmt was von der Lehre des Christus, gell? Ja, die Lehre des Christus nicht bringt, wenn einer Jesus falsch bekennt, das merkst du doch, wenn du worttreu ausgebildet wurdest vom Herrn, dann merkst du doch sofort, auch wenn er nur irgendeinen Gedanken äußert, einen biblischen Gedanken äußert, merkst du sofort, ob der auf wortgemäßer Linie ist oder nicht. Ich habe jetzt fast gesagt, da wette ich mit dir, gell? Also, wenn du gute Bibelkenntnis hast, und das ist ja Voraussetzung, Fachwissen, gell? Jeder Beruf braucht Fachwissen. Du lässt doch auch nicht die Nierensteine vom Metzger entfernen, gell? Da gehst du zum Chirurgen. Fachwissen ist notwendig. Wie will ich mit meinem Fach Bibel argumentieren, wenn ich es nicht kenne? Es gibt ja die Leute, die kennen die Bibel auswendig, gell? Die haben sie zur Hochzeit geschenkt gekriegt und die wissen, die ist schwarz mit Goldschrift. Gell? Das genügt nicht. Wir müssen uns mit dem Inhalt vertraut machen. Der Geist erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Hat er gesagt, wenn ich gehe, erinnert euch der Geist. Kann dich der Geist an was erinnern, was du nie gehört oder gelesen hast? Kaum möglich. Also Worttreue gehört dazu. Mit der Worttreue und der Kenntnis des Wortes, das hat nichts damit zu tun, dass wir alles wissen müssen. Gell? Daniel hat da schon darauf hingewiesen, die Liebe ist viel wichtiger, aber ohne Wortkenntnis nutzt mir auch die Liebe nur wenig. Gell? Ich muss beides haben. Ich brauche die Wortkenntnis und die Liebe. Jetzt nicht übertreiben mit der Wortkenntnis, der eine weiß mehr, der andere weniger. Es geht um das innere Empfinden des Wahrheitswortes, wenn es mit gleichen Worten der Schrift betont wird. Das kannst du auch mit wenig wissen. Wenn du Jesus kennst aus seinem Wort, ihn selber als das lebende Wort, dann merkst du auch, wenn einer viel weiß, das spielt keine Rolle, er was Falsches sagt oder etwas nicht Christusgemäßes. Du musst mal aufpassen, du kannst das. Jeder kann das, der im Wort einigermaßen bewandert ist. So, und deswegen bestätigt der Johannes jetzt im nächsten Vers, im Vers 20, sagt er, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen, und dann steht in den meisten Bibeln, und wisst alles. Ja, da habe ich gestaunt, gell? Dann gehöre ich wohl nicht dazu, weil ich weiß nicht alles. Ja, Moment, wir haben noch einen Salbungstext, den lese ich dann gleich. Wenn uns die Salbung belehrt, dann können wir doch noch nicht alles wissen. Und in der Tat, wenn du hier grundtextreu übersetzt, dann müssen wir eigentlich sagen, in 1. Johannes 2, Vers 20 steht, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und nehmt es alle wahr. Bist du dir bewusst, dass du die Salbung von dem Heiligen hast, dass der Geist Gottes in deinem Inneren, weil du der Tempel bist, wohnt, dass der Geist Gottes, Römer 5, Vers 5, die Liebe in unseren Herzen ausgegossen hat, nicht in unser Rehherzen. Da steht nicht vierter Fall, sondern dritter Fall, nicht transitiv, sondern lokal. Der Geist ist in unserem Inneren und hat die Liebe Gottes dort ausgegossen. Die Salbung, die wir haben, nimmst du das wahr, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, dass du geistgesalbt bist, nimmst du das wahr? Du weißt nicht alles, aber du weißt und nimmst wahr, dass der Geist dir hilft, weil Jesus gesagt hat, ich schicke den, damit er dir hilft. Wer wurde denn früher gesalbt? Im Alten Bund. Der König, der Priester und der Prophet. Wissen wir alles, gell? Gut, und jetzt nach der Salbung, und das ist auch ein wichtiger Vers, Johannes 16, 13 und 14, sagt doch Jesus, was jetzt passiert. Er sagt, wenn jener, der Geist der Wahrheit, kommt, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Euren Bibeln steht in die ganze Wahrheit. Das ist wieder das Problem in dem vierten Fall, in dem dritten. In der ganzen Wahrheit. Wer ist denn die ganze Wahrheit? Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Also, wenn der Geist kommt, führt er uns in der ganzen Wahrheit, in dem Christus. Denn Jesus sagt, er wird nicht für sich selber sprechen, sondern so vieles wie er hören wird, wird er sprechen und die Kommenden wird er euch verkünden. Jener wird mich verherrlichen, da er aus dem Meinen nehmen wird und euch verkünden wird. Der Geist macht nichts Eigenständiges, das ist auch ganz wichtig. Der Geist nimmt, wie Johannes 16 im gesamten Kapitel deutlich wird, von Jesus. Und Jesus nimmt vom Vater. Das heißt, wenn der Geist uns etwas mitteilt, auch durch das Wort oder durch unseren Bruder, kommt das direkt vom Vater. Ja. Und von daher ist jetzt in diesem Zusammenhang wichtig, bist du dir dessen bewusst? Hier heißt doch, diese Salbung mit dem Heiligen, diese Salbung mit dem Geist, die hast du und nimmst das wahr. Deswegen weißt du noch lange nicht alles. Und deswegen kann Paulus sagen an die Korinther in 1. Korinther 2, 12, wir empfingen nicht den Geist des Kosmos. Den kannst du vergessen. Wir empfingen den Geist, der aus Gott ist. Warum? Auf dass wir die Tiefen wahrnehmen, die uns von Gott in Gnade geschenkt worden sind. Wie willst du die tiefen Gedanken Gottes verstehen ohne den Geist Gottes? Er sagt, der Geist des Menschen weiß, was im Menschen ist, der Geist Gottes weiß, was in Gott ist. Ja, wenn wir den Geist Gottes haben, wissen wir, was Gott will. Puh, ist schon fast zu hoch, gell? Da kannst du schon Gänsehaut kriegen. Also es genügt uns eigentlich, uns gewiss zu machen, dass hier geschrieben steht und mich interessiert das, ich kümmere mich dann drum. Wir reden die Tage auch noch über das Hüten des Wortes. Und wenn ich das mache, kann ich gewiss sein, auch wenn ich nicht viel weiß, ich bin worttreu, ich bekenne mit gleichen Worten der Schrift den Christus. Und dann wissen wir auch, dass wir, wie hier gesagt wird, wir wahrnehmen, dass das so ist, ohne alles zu wissen. Ja. Und jetzt schreibt er weiter im Vers 21, ich schrieb euch nicht, weil ihr die Wahrheit nicht wahrnehmt, sondern weil ihr sie wahrnehmt. Und weil jegliche Lüge nicht aus der Wahrheit ist. Ist also nicht die Frage, was ist Wahrheit, sondern wer ist Wahrheit. Und Wahrheit ist der Christus. In der Sache natürlich ist es der ganze Ratschluss Gottes. Das hat ja Paulus bestätigt in seiner Abschiedsrede, die ich eben schon erwähnt hatte, in Miletos. Da hat er dann zu den Ältesten gesagt, ich hielt nichts zurück, um euch etwa nicht den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Den ganzen Ratschluss Gottes. Muss man natürlich ein bisschen wissen, was das ist, gell? Und die Johannes schreibt im Kapitel 8 eine Rede von Jesus auf, der ihm gesagt hat, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wer ist denn das? Den Christus. Und die Wahrheit wird euch befreien. Wer macht denn das? Der Christus. Wenn daher der Sohn euch befreit, und es bestätigt er das, dann werdet ihr wahrlich freier sein. Ach, ist das nicht schön, gell? In Christus bin ich frei. Der Johannes schreibt noch in seinem ersten Brief, der, der in euch ist, ist stärker als der in diesem Kosmos. Wenn ich das weiß, dann dürfte uns eigentlich nichts mehr erschüttern, was in dieser Welt passiert. Aber trotzdem passiert mir das auch, gell? Habe ich schon oft gesagt. Aber deswegen sind wir ja hier, um uns das zuzusprechen, gell? Dass es so ist. Also die Lüge ist nicht aus der Wahrheit. Wer ist denn der Lügner? In Johannes 8,44 ist das so ein klassischer Text. Da redet Jesus mit den Religionsführern seiner Zeit, mit den Pastoren des ersten Jahrhunderts. Gell? Und was sagt er denn? Ihr seid aus dem Vater, dem Diabolos, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Johannes 8,44. Jener war von Anfang an ein Menschenumbringer und er stand nicht in der Wahrheit, weil Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge spricht, so spricht er aus dem eigenen, weil er ein Lügner ist und der Vater dasselbe. Und ihr Pastoren des ersten Jahrhunderts seid seine Kinder, gell? Macht das nur heute, gell? Dass du die theologischen Lügen auf den Leuchter stellst, was dir dann passiert. Ist auch nicht mein Thema heute Abend. So, und von daher ist es wichtig, dass selbst der Gottessohn deutlich gemacht hat, was ein gleiches Bekenntnis der Schrift bedeutet. Sicher haben die Pharisäer und Schriftgelehrten auch viel Wahres gesagt. Die waren gute Kenner des Alten Testamentes. Keine Frage, gell? Und Paulus war selber ja auch als Pharisäer ein ganz geschulter Mann. Oder wir haben auch heute in den Religionen dieser Welt, ich will jetzt keine Namen nennen, zum Teil hervorragende Ausbildungsstätten. Ganz bestimmt auch in sprachlich-technischen Dingen oder in geschichtlichem Wissen, alles was auch zur Bibelgeschichte gehört, gibt es ganz tolle Bildungseinrichtungen, die aber einen geringfügigen Fehler haben, nämlich sie haben keine Kenntnis von der Heilsgeschichte Gottes oder sind der Tradition verpflichtet, sodass wichtige Wahrheiten, das sind oft nur Kleinigkeiten, wichtige Wahrheiten verwässert werden, sodass man zwar viele gute Dinge gelernt hat, aber das Wichtigste nicht mehr erkennt. Und das ist schade. Ich könnte euch was von Heidelberg erzählen, da durfte ich mal eine Vorlesung machen beim theologischen Seminar. Gell? Das kann man beim Glas Wasser dann mal machen heute Abend, wenn das interessiert. Also es ist erschreckend, mit welchen Methoden junge Leute geschult werden und dann auf die Menschheit losgelassen. Und dann kann ja nur sowas rauskommen, wie Jesus hier zu seinem Theologen damals gesagt hat, dass sie eben keine Kenntnis von Heilsgeschichte haben, sondern Lügner sind, obwohl sie vielleicht das gar nicht bewusst gemacht haben. Ich unterstelle das niemandem, dass er das absichtlich macht. Es sind oft Fehlausbildungen, die da stattfinden. So, und deswegen die Frage in den letzten zwei Versen für heute Abend, 22 und 23, wo Johannes sagt, wer ist der Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dies ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat aber auch den Vater nicht. Der den Sohn bekennt, mit gleichen Worten der Schrift davon redet, hat auch den Vater. Die Pharisäer haben mal gesagt zu Jesus, ey, wer bist du denn? Wer ist denn dein Vater? In anderen Worten war ja nur Josef. Da hat er gesagt, wenn ihr meinen Vater kennen würdet, dann würdet ihr auch wissen, wer ich bin. Und hat sie stehen lassen. Finde ich gut. Gell? Also die Lehrmethoden Jesu waren hervorragend. Er hat immer mit einer offenen Frage auch oft geantwortet und hat sozusagen dann sie beschämt, indem sie gemerkt haben, hoppla, wir haben ja gar keine Ahnung, gell, von dem, was der da gerade sagt. Und das heißt also, ich kann auch mit Nichtwissen, mit Unwissen, mit Falschwissen, mit einer Wahrheit oder Teilwahrheit kann ich lügen und kann den Christus leugnen. Jesus als Gottes Sohn, ist erst Gottes Sohn geworden, nachdem Josef ihn gezeugt hat und Gott das dafür bestimmt hat. Dann hat mal jemand gesagt, Gott hätte jeden nehmen können. Ob er einen Engel nimmt oder einen Menschen als Lösegeld, spielt keine Rolle. Das hätte er machen können. Ohne Kommentar. Gell? Also, wer worttreu Jesus bekennt, so wie es geschrieben steht, merkt sofort, dass da was nicht stimmt. Und ich möchte nochmal auf 1. Johannes 4 kommen, Verse 2 und 3, wo uns gesagt wird, in diesem erkennen wir den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus als ins Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Haben wir schon am Anfang mal drüber geredet. Ins Fleisch gekommen bekennt. In erster Linie natürlich diese gnostische Verdrehung der Schrift war hier sicherlich der Anreiz für Johannes, das so zu schreiben. Und deswegen fährt er im Vers 3 fort, und jeder Geist, der nicht Jesus, den Herrn, als im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Dies ist der Geist des Antichristen, von welchem ihr gehört habt, dass er kommt, und nun schon ist er in dem Kosmos. Es gab also damals schon antichristliche Bestrebungen. Und dieser Antichrist ist ein Verführer, und deswegen sagt er das gleich auch nochmal im zweiten Brief. Ich habe noch ein interessantes Zitat gefunden, aus dem Duden-Lexikon von 1982. Kaum Sie glauben, gell? Aber sowas gibt es auch. Ich zitiere, dass Christus der gezeugte Gottessohn ist, wurde schon im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung durch den Presbyter Arius von Alexandria und seinen Anhängern geleugnet. 4. Jahrhundert. Er behauptete, Christus sei nur ein Geschöpf, und erst durch seine Erlösungstat zur Gottheit erhoben worden. Das gibt es heute auch, gell? Manchmal werden Leute heilig gesprochen, nachdem sie gestorben sind. Habt ihr das schon mal gehört? Das habe ich mal im Fernsehen gesehen, da war meine Frau dabei. Und da habe ich dann gesagt, was ist eine Armut, gell? Ich bin schon heilig und lebe noch hier. Also, gut, also das geht uns auch nichts an. Ich zitiere weiter. Christus sei dem Vater nicht wesensgleich, sondern nur wesensähnlich. Merkst du was? Diese Lehre wurde durch das Konzil von Nicäa 325 verworfen. Hauptgegner der Arianer war Athanasius, griechischer Kirchenlehrer und Bischof von Alexandria im 4. Jahrhundert. Gut, also es ist ein langer Weg, dieses Antichristliche gibt es also in der Tat, wie wir von Johannes wissen oder hier aus der Geschichte, seit Christus auf dieser Erde war, gestorben ist und uns alle sozusagen losgekauft hat. So, noch drei Bibeltexte, dann seid ihr erlöst für heute Abend. Ich möchte noch was zur Leugnung von Vater und Sohn lesen. Da schreibt Johannes in 1. Johannes 5, 9 und 10, wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis der Menschen heißt, wenn zwei oder drei was bezeugen, dann ist das zu akzeptieren. Das sagt er weiter, das Zeugnis Gottes ist größer, da dies das Zeugnis Gottes ist, das er betrifft seines Sohnes bezeugt hat. Gott hat seinen Sohn bezeugt. Und jetzt kommt ein Mensch und sagt, oh, das ist nur ein geschaffener Engel. Ach nee, das ist nur ein Mensch, der ist heilig gemacht worden. Gell? Nein, der hinein in den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Der Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, da er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott betreffs seines Sohnes bezeugt hat. Hat Gott seinen Sohn bezeugt? Ja, denk an die Taufgelegenheit im Jordan, du bist mein Sohn, Stimme aus dem Himmel. Denk an den Berg der Verklärung. Johannes, Jakobus, Petrus waren dabei. Dieser ist mein Sohn, macht, was er sagt. Und wir lesen dann noch in Johannes 5,18, deshalb sucht die Juden vielmehr, Jesus umzubringen, da er nicht allein den Sabbat auflöste, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich selbst zu Gott machte. Die haben das damals gewusst, gell? Stell dir mal vor, die Theologen des 1. Jahrhunderts haben gewusst, der redet so, als wäre er Gottes Sohn, dann nennt Gott seinen Vater. Und was ist heute in der Theologie im weitesten Sinne oder in den antichristlichen Bestrebungen? Da will das plötzlich keiner mehr erkennen, gell? Ja, wo sind wir denn? Das müssen wir doch heute noch viel deutlicher sehen können, weil wir das ganze Wort Gottes haben, was sie damals noch nicht hatten. Ist also eigentlich unverständlich. Deswegen, wir brauchen, um das verstehen zu können, den Heiligen Geist. Und es gibt ein schönes Wort von Paulus in 1. Korinther 12,3. Und damit habe ich eine ganz persönliche Erfahrung, die erzähle ich euch gleich noch. Der schreibt in 1. Korinther 12, Vers 3, darum mache ich euch bekannt, dass niemand im Geist Gottes sprechend sagt, Fluch über Jesus, und niemand zu sagen vermag, Herr Jesus, wenn nicht im Heiligen Geist. Ganz klar hinhören. Es kann nur im Geist gesagt werden, Herr Jesus. Von Jesus, Gottes Sohn, Gott reden viele. Aber Herr Jesus aus dem Herzen heraus zu bekennen, kannst du nur im Heiligen Geist. Als ich noch in meiner alten Religion war, bin ich ja von Haus zu Haus gelaufen und da war eine Frau in meinem Gebiet, die hat immer zu mir gesagt, ich war ja froh, dass ich mal rein konnte, gell? Hat immer gesagt zu mir, ich bete darum, dass sie Jesus finden. Ach, das hat mich geschüttelt, buchstäblich. Gell? Das war mir unangenehm. Dann habe ich mich verabschiedet und bin gegangen. Und das mehrmals. Gell? Und heute, jetzt bin ich auf der anderen Seite, gell? Heute bin ich das, wovon die Schrift sagt, was wir den ganzen Abend gehört haben, dass der Geist Gottes in mir ist und das Wort ich ganz glauben kann und so weiter. Und heute verstehe ich, warum ein Sektierer, ein Religionist, einer, der unter einem anderen Geist ist, sich da schüttelt, wenn du von Jesus redest. Heute kann ich Herr Jesus sagen, gell, ohne Probleme. Ich habe das nie sagen können. Ich habe das nie, ich konnte Jesus sagen, ich konnte Gottes Sohn sagen, ich konnte alles sagen. Nie Herr Jesus. Ging nicht. Und wenn du dich mal erinnerst, wenn Jesus einen von einem Geist Besessenen getroffen hat, was hat er gemacht? Der Geist hat den geschüttelt, gell, und er hat gerufen, lass mich in Ruhe, ich weiß, wer du bist. Gell. Und sodass die anderen Geister sozusagen wissen, sie sind unterlegen. Und deswegen ist mein Spruch immer, wenn du in Christus bist und wenn das so ist, wie es schriftgemäß steht, musst du keine Angst vor dämonischen Geistern haben. Die machen doch einen Bogen um uns herum. Da kommt dir keiner rein. Und das ist für mich, das eigene Leben ist für mich hier der Beweis dafür, dass das stimmt. Und wenn wir wissen, wie Johannes hier in dem letzten Vers ja deutlich sagt, dass jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht und der, der den Sohn bekennt, hat auch den Vater, dann wird doch das zur Wahrheit, was Jesus gebetet hat in Johannes 17, ich bin in ihnen und du bist in mir, vor Golgatha betet er das schon für seine Lernenden. Und nach Golgatha soll das nicht mehr gelten? Das kann ich nicht glauben, sondern das muss viel, viel intensiver sein. Das heißt, wenn wir mit gleichen Worten der Schrift bekennen, dass Jesus Herr ist im Geist, dann weißt du genau, ich gehöre zu ihm. Und das ist sowas Einfaches, aber sowas Tiefgründiges und sowas Wichtiges für jeden Einzelnen, dass ich nur sagen kann, prüf dich selber, gell? Guck, ob das du da so jemand bist, der das alles so wortgemäß mit gleichen Worten der Schrift bekennen kann. Dann kannst du tief aufatmen, kannst dich freuen in unserem Herrn. Ja, und da gibt es noch eine schöne Erfahrung aus der Schrift zum Schluss. Johannes hat davon geschrieben, Johannes 4. Jesus ist unterwegs von Judäa, will er nach Samaria laufen, das sind geschätzte 150 Kilometer. Und da muss er durch die judäischen Berge, muss durch Samaria und dann kommt er an Sychar vorbei. Und da hatte er Durst und setzt sich am Brunnen hin. Und da kommt die Frau aus Sychar zum Schöpfen, die Geschichte kennt ihr alle. Gell? Und da erzählt er ihr ihre ganze Lebensgeschichte und da starren die Frau und dann sagt er noch zu ihr, ach, wenn du das Wasser hättest, was ich dir gebe, gell, wir reden die Tage nochmal drüber, dann hat sie nie mehr Durst, dann muss nicht mehr erschöpfen. Ja, da sagt sie dann, dann muss ich ja nicht mehr erschöpfen kommen, gib mir dieses Wasser. Gell. Sie hat dann nicht verstanden, was er gemeint hat. Und was mir hier wichtig ist an der Geschichte, ist, dass die Frau dann in die Stadt geht, nach Sychar, und den Leuten erzählt, ich glaube, da draußen ist der Messias, der Gesalbte. Am Brunnen hat zuerst zu ihm gesagt, du bist ein Prophet. Da war sie noch nicht ganz überzeugt. In der Stadt hat sie dann gesagt, das ist der Messias. Und was machen die Leute in der Stadt? Samariter, gell, war Nachkommen Israels, des Nordreiches. Die Frau sagt, das ist der Jakobsbrunnen, den hat unser Vater gegraben, ganz wichtig. Jesus kam nur zu den verlorenen Schaden des Hauses Israel, die gehören ja aus dem Nordreich dazu. Und dann sagt er zu den Lernenden, schaut mal, die Welt, die Felder sind weiß zur Ernte. Weißt du, wann die da gesessen haben an dem Brunnen? Das war im Dezember. Gesät wird Oktober, November in Israel. Das Getreide war so groß und grün. Ernte ist April, gell? Was war da weiß? Ja, die Sychar-Leute hatten weiße Kleider. Und da hat er gesagt, guck, die Ernte ist reif, gell? Alles weiß. Die sind aus der Stadt zum Brunnen gelaufen. Die haben ihm 2 Tage zugehört und waren alle davon überzeugt, dass er der Messias ist. Warum? Er hat wortgemäß verkündet, gell? Also wenn wir wortgemäß verkünden, geht es uns genauso. Und das wünsche ich euch allen von Herzen. Amen.